Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Diese Folge wurde unterstützt von Tourism Northern Territory. Rinderfarmen, so groß wie deutsche Städte. Krokodile mit Sinn für Romantik und Regenwälder, in denen Wasserfälle einfach verschwinden können. Wenn ihr sagt, klingt interessant, dann macht's euch jetzt gemütlich und geht mit uns auf Kopfreise. Das hier ist der Podcast Reisen beginnt im Kopf von Merian, dem Reisemagazin. Mein Name ist Tinka Dippel, ich bin die Chefredakteurin von Merian. Und meine Podcast-Kollegin Silvia Tiburski und ich schenken euch hier regelmäßig eine gute halbe Stunde Kurzurlaub. In der letzten Folge waren wir im Outback von Nordaustralien unterwegs. Das ist der südliche Teil des Bundesstaats Northern Territory mit dem legendären Berg Uluru. Heute setzen wir unsere Reise durch Australiens Norden fort, wo Silvia unlängst unterwegs war. Hallo Silvia.
Hallo. Und weil dieser Teil von Australien so vielfältig ist, hängen wir eben noch eine Folge dran. Heute schauen wir uns den tropischen Teil Nordaustraliens an, wo es allein wegen des feuchteren Klimas auch eine ganz andere Natur gibt. Üppig, sattgrün, bunt, mit Highlights wie dem Kakadu National Park und mit der Hauptstadt Darwin. Tinka, wo möchtest du denn anfangen?
Also, da wir letztes Mal im Süden waren, würde ich vorschlagen, wir schließen an die letzte Folge an und arbeiten uns von Süden nach Norden weiter vor. Kurz zur Erinnerung, oder falls ihr unsere erste Nordaustralien-Folge noch nicht gehört habt, was wir euch natürlich sehr ans Herz legen würden, da sind wir vom Berg Uluru über den Kings Canyon bis nach Alice Springs gereist. Und diese kleine Outback-Stadt Alice Springs, die verlassen wir jetzt und fahren mehr als 1100 Kilometer nordwärts auf dem legendären Stuart Highway. Also die Distanzen hier, ne, die haben es in sich. Mhm. Da kommt bei mir jetzt so eine Roadtrip-Romantik auf. Ich sehe diese endlose Straße und die rote Ebene rechts und links direkt vor mir. Ich habe solche Roadtrips schon gemacht und die jetzt ist eine ganz besondere Art des Reisens. Man verliert irgendwie Raum und Zeit.
Sehr meditativ.
Ja, unglaublich. Es passiert nicht viel und doch ganz viel. Und jeder Lichtstrahl oder jede Lichtstimmung macht unglaublich viel mit der Landschaft. Der Stuart Highway ist eine der großen Fernstraßen von Australien, die Nord-Süd-Achse im Northern Territory. Und der erste größere Ort auf dieser Strecke wäre dann die Stadt Katherine. Die hat so um die 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner und liegt etwa 300 Kilometer südlich von der Hauptstadt Darwin. Und da wandelt sich die Landschaft so langsam. Denn hier bist du in einer Gegend mit tropischem Klima. Wir haben ja schon in der letzten Folge drüber gesprochen, komplett unterschiedliche Klimazonen. Bei diesen Distanzen ja auch nicht so ein großes Wunder. Eigentlich gibt es da nur zwei Jahreszeiten, wo wir jetzt sind. Eine Trockenzeit, die jetzt im Mai anfängt und bis Oktober dauert, und eine Regenzeit mit so richtig Stürmen und Monsunregen. Und benannt ist dieser Ort nach dem Fluss Katherine oder Nitmiluk in der Sprache der Aboriginal People. Ich hoffe, ich bin in der Aussprache einigermaßen korrekt. Mhm. Und da bieten sich so ein paar Wasseraktivitäten an. Kajakfahren zum Beispiel oder eine Tour mit auch einem größeren Boot.
Oh ja, also Schippern ist ja meins. Und so knapp 30 Kilometer vor Katherine liegt nämlich auch noch ein ziemlich cooler Ort. Da würde ich jetzt direkt mal anhalten wollen, fast am Stuart Highway, die Cutter Cutter Caves. Das sind Kalksteinhöhlen mit Stalaktiten und Stalagmiten.
Also sowas finde ich ja super. Du weißt ja, ich bin ein großer Höhlenfan, hatten wir schon mehrfach. Ich finde allein schon den Namen super und ich finde auch immer toll, wenn man irgendwie in so einer Höhle unterwegs sein kann. Stelle ich mir das als ein tolles Erlebnis vor. Mhm. Meistens ist es ja auch so eine sehr angenehme Kühle, finde ich, so eine satte Kühle. Und dann kann man das auch ganz toll verbinden, wenn es einem nämlich dann irgendwann zu kühl ist, dann wärmen wir uns gleich wieder auf und fahren ein Stück weiter zu den heißen Quellen im Süden von Katherine.
Ein bisschen Wellness nach einem langen Roadtrip, sehr gute Idee.
Mhm. Und ich hätte noch einen Tipp und der wird dir gefallen.
Oh, schieß los.
Du weißt ja, ich bin ein bisschen Fan von Country Music.
Ja.
Und hier bei Katherine lebt einer der bekanntesten Country-Sänger Australiens. Mhm. Tom Curtin heißt er. Der ist aber nicht nur Sänger, sondern auch Tourguide. Der kommt ursprünglich aus Queensland, aber es war schon als Kind sein großer Traum, hier in dieser Weite im Northern Territory, sprachen in der letzten Folge drüber, wie dünn besiedelt die ist, mhm, hier also eine Rinderfarm zu haben. Und das hat er auch gemacht. Er hatte 20.000 Rinder und ist am Ende in Catherine heimisch geworden. Und eher so nebenbei und durch Zufall ist er dann auch noch Country-Sänger geworden. Das kam so, ihm hat irgendjemand am Lagerfeuer eine Gitarre in die Hand gedrückt und meinte dann, hey, das klingt ziemlich gut, was du da machst.
Also so ein Country-Sänger, der eigentlich wirklich ein Cowboy ist.
Genau. Also ob der seine, das habe ich mich gefragt, ne, weil er ist ja auch Tourguide, ob er dann seine Touren singend begleitet.
Ja, wahrscheinlich so eine Kombi, ne?
Den möchte ich auf jeden Fall kennenlernen auf meiner geplanten und immer länger werdenden Australienreise. Er ist ein interessanter Mann. Er hat Landwirtschaft studiert, viele Jahre auf Pferderücken und Traktoren verbracht. Der weiß also wirklich, wie hart das Leben als Landwirt ist. Und genau davon erzählt er in seinen Songs. Das ist ja immer gut, wenn die Leute wirklich was zu sagen haben bei Liedtexten. Und ich mag sehr, dass er das auch ausspricht und sich für die Leute einsetzt, die diesen Job machen. Weil die haben ja oft wirklich kein einfaches Leben.
Das scheint mir ein sehr cooler Typ zu sein. Also, aber wie schafft er das denn, eine Farm zu beackern und dann noch Sänger zu sein? Also ist der dann Teilzeit-Ranger oder wie?
Das macht ja den Job so schwierig, dass man das eben nicht sein kann.
Ja.
Deswegen hat er irgendwann mit der Rinderfarm aufgehört und ist jetzt eine Kombi aus Sänger und eben Tourguide, der vom Leben hier im Northern Territory erzählt und auch in ganz Australien auftritt. Hier bei Catherine kann man ein Event mit ihm besuchen. Das ist so eine Mischung aus Cowboy-Show und Konzert.
Also mit Pferden und so.
Mhm.
Alles klar, die buchen wir. Für mich das größte Highlight an der Nordspitze kommt ja erst noch der Kakadu National Park.
Hast du auf deiner Australienreise im Süden eigentlich Kakadus gesehen?
Ich glaube schon. Und der einzige Grund, warum ich kein Foto von denen gepostet habe, ist, dass die immer abgehauen sind, wenn ich mich da genähert habe und ein Foto machen wollte. Und es gab auch so grün-blaue Papageien. Also das sind dann so Momente, wo man wirklich merkt, wow, das ist hier echt die andere Seite der Welt.
Vögel verschiedenster Couleur, die gibt es in diesem Kakadu National Park auf jeden Fall. Und nicht nur deswegen ist der eine UNESCO-Welterbestätte. Ihr seht dort außerdem Wasserfälle, zum Beispiel die Jim Jim Falls. Die sind 200 Meter hoch oder sogar, du siehst sogar Zwillingswasserfälle.
Ah.
Die können allerdings in der Trockenzeit, also in unserem Sommer und Frühherbst, auch mal vorübergehend verschwinden. Was ihr das ganze Jahr über seht, sind Regenwälder, Sandsteinformationen, Mangroven und Höhlen mit tausende Jahre alten Felsmalereien und all das auf einer Fläche von gut 20.000 Quadratkilometern.
Also größer als Rheinland-Pfalz, um mal deine aktuelle Lieblingsvergleichgröße anzubringen.
Es muss ja nicht immer das Saarland sein. Ich finde das auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Aber sag mal, du warst auf deiner Reise mit verschiedenen Guides unterwegs, die den Norden gut kennen. Und was haben die denn so gesagt? Wie viel Zeit muss man sich für den Kakadu Nationalpark nehmen?
Also die meinten eigentlich alle mindestens 3 Tage, weil der eben so groß ist. Du kannst da auch locker eine Woche verbringen. Und weil du dort so viel machen kannst, also Bootstouren zum Beispiel, sogar mit Angelausrüstung, du kannst schwimmen, eine Tour zu den Felsmalereien machen, am Nurlangi Rock, die sind 20.000 Jahre alt. Am besten lässt man sich auch von Guides der Aboriginal People führen. Die managen den Park zusammen mit Regierungsbehörden und können eben auch wirklich viel über diese uralte Kultur erzählen. Ich glaube, ich würde außerdem noch eine Vogelbeobachtungstour mitmachen. Da liegen mehr als 400 Vogelarten, Reiher zum Beispiel, aber auch so kleinere Vögel, die trotzdem echt sensationell aussehen. Zum Beispiel den Regenbogenspind. Der sieht so ein bisschen aus wie ein Kanarienvogel mit Smoky Eyes und so einem türkisfarbenen Lidschatten. Guck mal, ich habe dir ein Foto mitgebracht.
Oh, ja, tatsächlich. Also wirklich ganz vorne dabei, was die dekorative Kosmetik betrifft.
Ich verlinke euch eine Seite dazu in den Shownotes. Dann könnt ihr euch den und viele andere Vögel anschauen.
Also der ist wirklich toll, sieht super aus. Aber jetzt müssen wir mal zu den Bewohnern des Northern Territory und auch im Kakadu National Park kommen. Die sind jetzt in der dekorativen Kosmetik nicht ganz so vorne dabei, aber sie sind echt beeindruckend und sie sind uralt. Krokodile leben hier seit der Zeit der Dinosaurier. Es gibt in diesem Bundesstaat Süß- und die größeren und gefährlicheren Salzwasserkrokodile, genannt Freshies und Salties.
Freshies und Salties. Ich muss da noch mal kurz einen Schlenker machen. Das zeigt nämlich so ein bisschen, wie die Menschen hier so gestrickt sind im Northern Territory. Also allein diese Kosenamen für Krokodile, finde ich, zeigt schon diese entspannte Art der Nordaustralier. Die ich kennengelernt habe, die hatten alle so so einen angenehmen Pragmatismus und so einen guten Humor. Zum Beispiel Anna Dakin, mit der ich unterwegs war, hat mir erzählt, dass sie eine Weile in ihrem Auto eine Riesenkrabbenspinne hat wohnen lassen, weil die eben immer die Fliegen gefressen hat. Diese Spinnen können so 15 cm Durchmesser groß werden und sind, sagen wir mal, ziemlich pelzig. Und meine andere Reiseführerin Jim erzählte mir von einem ungefähr armlangen Varan, den sie George genannt hat und der so als Haustier auf einem Campingplatz lebt, auf dem sie arbeitet.
Warane sind sowas wie die kleinen Cousins der Salties und Trashies.
Ja.
Um zurück auf die Krokodile zu kommen. Im Northern Territory lebt die weltgrößte Population von wilden Krokodilen.
Die Info ist halt mir vorbeigegangen. Ich hätte jetzt eher Afrika oder so gedacht.
Man schätzt, dass es hier insgesamt 150.000 Exemplare gibt. Davon allein im Kakadu Nationalpark um die 10.000. Das ist echt eine gute Nachricht.
Mhm.
Solange man nicht direkt mit ihnen konfrontiert wird, denn die waren Anfang der 70er Jahre fast ausgerottet. Inzwischen stehen sie unter Naturschutz, werden aber trotzdem durchaus noch gegessen.
Ja, ich habe in Alice Springs eins gesehen, das diesem Ende als Krokodilburger entgangen ist. Terry lebt in Alice Springs Reptile Center, das ist so ein kleiner Reptilienzoo. Auf dem Schild an seinem Becken stand, dass er aus der Wildnis stammt. Sowas finde ich ja immer problematisch. Und deswegen habe ich die Pflegerin gefragt, warum? Und es stellt sich raus, Terry war so eine Art Problemkrokodil. Der tauchte immer am Hafen von Darwin auf und war eine Gefahr für die Einwohner. Und deswegen gab es jetzt zwei Alternativen, Zoo oder Krokodilfarm, sprich irgendwann Burger.
Also du sprichst so oft von Krokodilburger. Sie scheinen das wirklich gerne auf Burger zu packen, dieses Fleisch.
Soll eher trocken sein.
Wo wir gerade beim Thema sind. Wir halten bei Merian ja immer Ausschau nach ganz besonderen Hotels. Und im Northern Territory gibt es ein ziemlich fantastisches, die Finnis River Lodge. Wird von einer Frau geleitet, die sich exzellent mit Krokodilen auskennt. Chase Johnson heißt sie. Und mit der hast du für diese Folge gesprochen. Chase ist Managerin der Finnis River Lodge, gut 200 Kilometer westlich vom Kakadu National Park und anderthalb Stunden Fahrt von Darwin entfernt. Das ist ein Hotel auf einer Rinderfarm, die jetzt in der dritten Generation betrieben wird. Mehr als 200 Quadratkilometer groß und so riesig, dass sie vom trockenen Buschland bis an die Küste reicht. Das veranschaulicht nochmal diese ganz anderen Dimensionen, die du in Australien hast. Allein diese Farm hat fast die Fläche von Essen oder Chemnitz. Wenn du da wohnst, bekommst du einiges mit von diesem klassischen australischen Lifestyle, von diesem Cowboy-Leben. Die Kühe, die es da gibt, die sind übrigens ziemlich typisch für Australien. Die wurden ursprünglich mal teils aus indischen Kühen extra für dieses heiße Klima gezüchtet. Die haben einen kleinen Buckel und so riesige Schlappohren.
Irgendwie ganz niedlich, oder?
Mhm.
Ich habe ein paar von der Sorte unterwegs auch gesehen. Die liefen da so einfach mal über die Straße.
Ich finde ja, die sehen fast ein bisschen aus wie große Lämmer.
Mhm, stimmt.
Ganz süß. Und die leben auf der Finnis River Lodge. Aber obwohl du hier quasi Urlaub auf dem Bauernhof machst, ist das eine ziemlich edle Unterkunft mit Pool und allein wegen der Natur in dieser wasserreichen Umgebung schon ein bisschen was anderes als Bauernhofurlaub bei uns. Chase hat ihr Leben lang mit Krokodilen gearbeitet. Sie wird hier die Krokodilflüsterin genannt, weil sie genau weiß, wie diese Tiere ticken. Und da hören wir jetzt mal rein.
Was genau fasziniert dich an Krokodilen?
Sie haben ein erstaunliches Gedächtnis und eine unglaubliche Fähigkeit zu lernen. Krokodile können bis zu 22 verschiedene Laute von sich geben. Sie machen also durchaus Geräusche, wenn sie miteinander kommunizieren, vor allem natürlich während der Paarungszeit. Dann taucht das Männchen sogar unter dem Weibchen hindurch und stößt dabei Luftblasen aus, um ihr zu signalisieren, dass er an ihr interessiert ist. Es gibt also selbst in der Welt der Krokodile durchaus Romantik.
Wie wahrscheinlich ist es, dass ich einen Krokodil treffe und wie verhalte ich mich dann?
Wir empfehlen, haltet euch an die Schilder, die an unseren Flüssen und Wasserstellen stehen. Wir haben einige großartige öffentliche Badebereiche, die überwacht werden und an denen die Wahrscheinlichkeit, einem Krokodil zu begegnen, wirklich minimal ist. Aber falls ihr mal eines seht, wir empfehlen immer, haltet 5 Meter Abstand von jedem Ufer. Geht niemals zweimal an denselben Ort und mein Rat ist, wenn ihr eines seht, geht einfach weg. Versucht nicht ein tolles Foto oder sogar ein Selfie von euch und dem Krokodil zu machen. Das wird nicht funktionieren.
Wie schnell kann denn so ein Krokodil rennen oder schwimmen?
Oh, Krokodile können sehr schnell schwimmen und laufen. Die haben eine Menge Energie, allerdings nur für eine kurze Strecke. Ich würde sagen, ein Krokodil wird dich etwa 50 Meter weit verfolgen und dann wird es müde und langsamer. Viele Leute machen sich daraus einen Spaß und laufen im Zickzack vor ihnen weg, weil die Tiere das nicht können. Aber ich rate euch, lauft so schnell ihr könnt geradeaus. Und was das Schwimmen angeht, der Schwanz macht die Hälfte ihrer Körperlänge aus und besteht nur aus Muskeln. Damit kann das Krokodil im Wasser sehr stark beschleunigen. Du wirst niemals ein Wettschwimmen gegen ein Krokodil gewinnen. Und außerdem können sie aus dem Wasser heraus hochspringen. Wenn du dich also auf einen Baum am Ufer rettest, Krokodile können im Wasser quasi aus dem Stand hochspringen und Dinge von Ästen herunterholen.
Wie oft kommt es denn überhaupt vor, dass Menschen Unfälle haben mit Krokodilen, dass sie angegriffen werden?
Im Schnitt kommt das einmal alle 2 bis 3 Jahre vor. Und der Grund ist fast immer, dass jemand sich selbst in Gefahr gebracht hat, also ein Warnschild nicht beachtet und da schwimmen gegangen ist, wo unsere Ranger nicht kontrollieren. Aber insgesamt ist es wahrscheinlicher, von einem Blitz getroffen, als von einem Krokodil angegriffen zu werden.
Die Finnis River Lodge, was ist das für ein Ort und was kriegt ihr für Feedback?
Oh, das haut die Leute wirklich um. Von dem Moment an, an dem sie kommen. Wir haben ein großes Sumpfgebiet gleich vor unserer Lodge. Wenn du dann nachmittags auf einer Terrasse sitzt und Cocktails trinkst, kann es sein, dass ab und an ein Krokodil vorbeischwimmt.
Mit Blubberblasen umgarnen die Männchen die Weibchen?
Ja, das ist doch sehr sympathisch, ja, oder?
Allerdings.
Falls du jetzt vor lauter neu entfachter Begeisterung Krokodile anschauen möchtest, hätte ich da 2 Vorschläge für dich. Einmal den Litchfield National Park, der liegt noch ein bisschen näher dran an der Finnis River Lodge und 1,5 Stunden von Darwin entfernt. Der ist landschaftlich auch wirklich beeindruckend mit Wasserfällen wie den Florence Falls,
den Wangi Falls.
Ich habe da mal ein kleines Soundbeispiel. Mitten im Regenwald mit Kängurus und auch über 400 Vogelarten. Aber was diesen Park so besonders macht, sind die krassen Termitenhügel dort, bis zu 2 Meter hoch und auch einige so um die 100 Jahre alt. Und für die andere Möglichkeit, Krokodile zu beobachten, so völlig risikofrei, dafür müssten wir jetzt nach Darwin fahren. Aber vorher stellen wir euch noch die kommende Ausgabe von Merian vor. Die erscheint nächste Woche am 6. Juni. Ein großes Thema darin ist der Trend zur Coolcation. Tolle Sommerreiseziele, die nicht zu heiß und nicht zu voll sind. Mit dem Camper durch Slowenien, zu den schönsten neuen Hotelperlen Südtirols, in Madeiras Hauptstadt Funchal und an der Küste von Wales.
Außerdem Sommer in Hamburg. Wir zeugen euch gut 50 Lieblingsorte rund um Alster und Elbe zum Draußensein, Feiern und Genießen. Und eine Ode an die Amalfiküste, die wir in unserer vorletzten Folge schon angekündigt haben. Eine Radtour durch Hollywood und Nairobi, Trend- und Boomstadt in Ostafrika. Und noch sehr viel mehr. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jalag.de/merian/. Okay, jetzt also auf nach Darwin. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Darwin, so wie Charles Darwin, dann habt ihr recht. Allerdings war der Naturforscher nie selbst in der Stadt, die nach ihm benannt wurde. Die Briten haben offensichtlich einfach die Namen ihrer prominenten Naturforscher großzügig verteilt.
Absolut. Und ich glaube, sein Schiff soll da gewesen sein, aber ohne ihn.
Ah, okay. Heute leben da um die 86.000 Menschen, etwa ein Drittel der Einwohner insgesamt im Northern Territory. Viele sagen, eine total unterschätzte Stadt. Wegen der Museen und Restaurants lohnt sich durchaus, da ein paar Tage zu verbringen. Aber einen Programmpunkt hattest du ja schon. Und was ist das?
Das ist der Crocosaurus Cove. Das ist ein Becken, in dem unsere neuen Freunde schwimmen, die Salties, also Salzwasserkrokodile. Und du kannst mit ihnen schwimmen, allerdings getrennt durch einen durchsichtigen Zylinder unter Wasser.
Okay, also die Salties sind mir sehr sympathisch geworden mit ihren Blubberbläschen und überhaupt. Aber ich grusel mich ja sonst wirklich nicht schnell, aber unter Wasser, da bin ich ebenso schnell raus. Mit oder ohne Zylinder.
Okay, dann habe ich noch einen anderen Vorschlag für eine sehr viel sichere Art von Naturschauspiel. Viele Fototouristen kommen tatsächlich extra angereist nach Darwin, um die unglaublichen Gewitter hier anzuschauen. Das Northern Territory und eben besonders Darwin ist wirklich berühmt dafür, was sich da am Himmel abspielt. Und die kommen vor allem in der Regenzeit, also vor allem von so November bis März. Da kommen richtige Gewitterjäger hierher.
So wie die Tornadojäger in Twisters?
Genau. Nur weniger gefährlich, denn Gewitter, die sieht man lange Zeit, bevor es wirklich gefährlich wird. Aus sicherer Entfernung werden die da so über das Meer gezogen kommen. Und klar, wenn das direkt über dir tobt, dann gehst du natürlich rein. Aber ansonsten sitzen die Leute hier sehr gerne am Hafen vor allem und schauen sich eben diese enormen Blitze und tollen Wolkenformationen an. Und wenn du da noch einen Drink zu haben möchtest?
Unbedingt. Also ich möchte mir das unbedingt ansehen und ich möchte einen besonders guten Drink dazu.
Dann gehen wir auf eine Dachterrasse im 16. Stock des Ramada Hotels Zen Quarter in Darwin. Oder in das Restaurant des Darwin Ski Clubs, damit ist natürlich Wasserski gemeint. Und von da schaust du auch auf den Hafen. Oder sehr schön unter Palmen gelegen, die Bar des Darwin Trailer Boat Clubs mit auch einem sehr fantastischen Meerblick.
Super, dann sind wir jetzt endlich bei meinem Lieblingsthema. Du hast letztes Mal schon von deinem Bushfood-Picknick im Outback erzählt. Hier gibt es zum Beispiel auch Läden mit Bushfood, also von Kängurufleisch über Gerichte mit Guandong und anderen Früchten aus der Halbwüste. Aber es gibt noch so viel mehr. Kulinarisch ist die Hauptstadt hier an der Küste nochmal ein ganz anderes Level. Da tut sich jetzt auch sehr viel. Zum Beispiel hat hier 2022 das Ella bei Minoli eröffnet. Minoli, das ist Minoli da Silva. Minoli ist in Sri Lanka geboren und in Melbourne aufgewachsen und ist bekannt geworden als Kandidatin der Kochshow Masterchef Australia im australischen Fernsehen. Mit ihr hast du ein Interview geführt und ich bin schon ganz gespannt auf ihre Tipps.
Wann bist du nach Darwin gezogen und wie war der erste Eindruck von der Stadt?
Ich bin im April 2018 nach Darwin gezogen. Ich erinnere mich noch daran, wie ich den ganzen Weg mit dem Auto gefahren bin. Von Melbourne durch das Rote Zentrum, durch Alice Springs, den ganzen Weg nach Darwin. Es war, als würde sich die Welt vor meinen Augen verwandeln. Alles ist ein bisschen Cowboy-mäßiger. Und am ersten Tag, als ich in Darwin ankam, ging ich auf den Markt und es war alles ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Ein tropisches, westliches Outback-Paradies. Es ist ein Wochenmarkt, der sonntags stattfindet und viele kleine Produzenten aus dem Umland zusammenbringt. Du kannst da die unglaublichsten Gemüse und andere Lebensmittel kaufen, die du normalerweise nur in Asien bekommst. In Australien nennen wir Darwin auch Asien, weil es ein tropisches Klima hat und viele Lebensmittel dort von Immigranten hergestellt werden, die vor 30, 40 Jahren aus Ländern wie Kambodscha, Vietnam oder Thailand kamen. Und jetzt gehören sie dazu. Das Erste, was mir auffiel, war, dass es überall Laksa gibt. Die Leute essen Laksa sogar zum Frühstück. Laksa ist diese würzige, scharfe Suppe aus Sri Lanka mit Huhn oder Fisch. Es ist unglaublich, das würde in Melbourne niemand zum Frühstück essen. Darwin ist wie eine andere Welt, mitten in Australien. Kulturell ist es extrem vielfältig. Wenn du diese Gerichte aus den verschiedenen Ländern isst, ist es, als ob du in diese Länder reisen würdest. Es ist wirklich außergewöhnlich. Und es ist noch ein echter Geheimtipp.
Hast du denn ein paar Empfehlungen, wo man gut essen kann in Darwin?
Für griechisches Essen ist das Meraki sehr gut und für südostasiatische Gerichte würde ich sagen, geht samstags und sonntags auf die Märkte. Es gibt den Parap-Markt und sonntags gibt es den Markt in Rapid Creeks. Die haben ausgezeichnete Produkte da. Sehr schön ist auch das Lokal Bustard Town. Es ist sehr typisch für Darwin. Hier bekommt man viel von dem mit, was die Stadt ausmacht. Du bekommst gegrilltes, Pizza, du kannst draußen essen, es gibt gute Musik. Und wenn du fantastische Steaks essen möchtest, was auch typisch für Darwin ist, dann gehst du ins Kavanagh Hotel.
Gibt es noch andere Orte, die du besonders gern magst in Darwin?
Das Darwin Museum ist kostenlos und hat eine sehr schöne Ausstellung über die Geschichte von Darwin, das eine Stadt der Pioniere ist und auch mal ein wichtiger Militärstützpunkt war. Und wir haben wunderbare Strände, zum Beispiel Nightcliffe Beach, wo man unglaubliche Sonnenuntergänge anschauen kann. Ich habe noch nie in meinem Leben so schöne Sonnenuntergänge gesehen wie in Darwin. Du setzt dich da einfach mit einem Bier hin und isst ein paar Austern, da gibt es mehrere Essensstände. Und manche kommen auch ins Northern Territory, um Barramundi zu angeln. Das sind Riesenbarsche. Es gibt hier eigentlich für jeden etwas.
Ihr seht, Darwin und das Northern Territory zieht total unterschiedliche Menschen an. Also vom Cowboy-Sänger über Gewitterjäger bis zur Fernsehköchin. Und mich bald. dich wahrscheinlich auch. Du warst ja gerade da. Ich kann das nach unseren 2 Folgen sehr gut verstehen, dass die da alle hinwollen. Und ich hoffe, dass ich irgendwann auch nochmal hinkomme.
Tinka, bis es soweit ist, habe ich noch einen Tipp für dich und für unsere Hörerinnen und Hörer. Letztes Jahr ist die Netflix-Serie Territory erschienen. Da geht es um eine Familie, die auf einer Ranch hier im Northern Territory lebt. Es geht um Macht, Intrigen und natürlich ist am Ende in diese Wahnsinnslandschaft schon fast eine Hauptdarstellerin, inklusive Termitenhügel. Die wurde zum Teil im Kakadu National Park gedreht und zum Teil auf einer echten Rinderfarm, die so groß ist, dass sie einen eigenen Flugplatz hat. Ich habe die Serie mir jetzt gestern Abend zu Ende angeschaut für diese Folge und fand die echt nicht so schlecht. Auf jeden Fall kriegt man dann einen ganz tollen Eindruck von der Landschaft da. Einen Trailer verlinke ich euch auch in den Shownotes.
Vielen Dank für den Tipp. Kann ich ja schon mal eine erste Reise machen. Mhm. Wir hoffen, unser kleiner Roadtrip durch den Norden Australiens hat euch gefallen. Schreibt uns gerne eine Mail mit eurem Feedback an podcast@merian.de. Schaut auch bei Instagram vorbei. Da wird es demnächst auch einiges zu sehen geben aus dem Norden Australiens. Wir hören uns wieder am 13. Juni. Dann geht es um einen absoluten Geheimtipp. Um eine sehr geschichtsträchtige und zugleich sehr junge Stadt an der Ostküste der USA, die viele noch gar nicht so auf dem Zettel haben. Philadelphia. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.